Jesus, du bist wirklich unser König und wir beten dich an. Das tun wir von ganzem Herzen, weil du uns gerettet hast, weil du uns neues Leben geschenkt hast. Herr, es gibt nichts Größeres in unserem Leben, als dich zu erheben und deinen Namen groß zu machen, dich durch unseren Glauben zu ehren. Danke dafür, dass du heute Morgen hier bist, dass du uns etwas zu sagen hast, dass du an unseren Herzen arbeiten möchtest, an unserem Verstand auch arbeiten möchtest, Herr. Du möchtest uns Neues zeigen und uns weiterführen. Danke dafür, dass du uns liebst und wir lieben dich auch, Herr, von ganzem Herzen. Amen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist, dass du entschieden hast, heute Morgen, ich gehe in das Haus Gottes, ich gehe in die Gemeinde, ich möchte beim Gottesdienst dabei sein. Wenn du mich nicht kennst, mein Name ist Marc, ich mache gerade ein Praktikum in dieser Gemeinde und ich habe heute die Freude, mit euch ein paar Gedanken aus dem Wort Gottes zu teilen. Und wenn du die letzten Wochen dabei warst, dann wirst du es wissen, wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, in einer Predigtserie. Wir möchten uns 6 Wochen lang mit einem bestimmten Thema etwas intensiver beschäftigen und das Thema heißt Vision. Vision. Wir wollen mehr verstehen von dem, was Gottes Gedanken sind über Vision, was Gott darüber sagt. Und wir haben die Vision eingeleitet mit einem Vers aus der Bibel, den finden wir in Sprüche 29, 18. Da heißt es, ohne Vision verwildert ein Volk, doch wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Und da drückt die Bibel etwas davon aus, wie wichtig das ist, Vision zu haben. Etwas zu haben, auf das man zusteuert. Es ist wichtig, Vision zu haben. Und ich möchte euch einen kurzen Rückblick geben über die letzten 2 Wochen. Teil 1 haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was ist Vision? Und wir haben gemeinsam an der Geschichte von Saulus, oder man nennt ihn auch Paulus, gesehen, dass folgende Definition zutrifft. Vision ist ein Bild der Zukunft, das von Gott kommt und Leidenschaft in Menschen weckt. Das war das, worüber wir gesprochen haben. Vision ist ein Bild der Zukunft, etwas, was du jetzt noch nicht siehst, aber was in Zukunft kommen kann, kommen mag und was Gott schenkt, was seine Absichten sind, was seine Pläne sind. Und Teil 2, letzte Woche, wir hatten einen etwas anderen Gottesdienst, wir hatten Familiengottesdienst und wir haben viel uns bewegt hier gemeinsam und haben viel Spaß gehabt zusammen. Aber die Predigt von Pastor Marc ging um 3 Stichpunkte eigentlich und wir finden sie in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich lese dir den Vers gerne vor. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Nachfolger oder Nachmacher sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und in der ganzen Welt. Es ging darum, dass Gott, was ist Gottes Vision für diese Welt? Hat Gott einen Plan irgendwie mit den Menschen, die hier drauf leben? Er ist der Schöpfer davon gewesen und lässt das jetzt einfach so laufen oder hat Gott eine Absicht damit, mit uns allen, mit dieser Erde, mit all den Menschen, die auf dieser Erde leben? Und genau das definiert eigentlich Gottes Absicht. Er möchte Menschen zurüsten, Menschen wie dich und mich, dass wir Kraft empfangen, dass wir die Nachahmer, Nachmacher von Jesus sind. Ihr erinnert euch an das lustige Lied mit dem Monkey Dance, ja? Wir waren Nachmacher. Ich habe etwas vorgemacht hier vorne und ihr habt das nachgemacht. Wir sollen nachmachen, was Jesus getan hat, um Menschen zu erreichen, dass sie ihren Schöpfer kennenlernen, dass sie Gott kennenlernen. Gott hat eine Vision für diese Welt. Und heute ist Teil 3 dran. Vision Teil 3. Und heute möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, wie bekomme ich eine Vision? Wie bekomme ich eine Vision? Ich möchte heute versuchen, uns darauf eine Antwort zu geben. Was muss ich tun, um solch ein Bild der Zukunft zu bekommen? Was muss ich tun? Wie muss ich das angehen? Wie kann ich das angehen? Wie muss ich vielleicht beten? Gibt es dafür irgendeine bestimmte Formel? Findet man die irgendwo in der Bibel? Wenn ich das Gebet spreche, dann schenkt der Herr mir eine Vision? Oder muss ich vielleicht auf jemanden zugehen und mit jemandem darüber sprechen? Muss ich vielleicht zu meinem Pastor gehen und meinen Pastor fragen, Pastor, was ist denn die Vision meines Lebens? Kannst du mir das sagen? Wie? Also wie bekommt man das? Was muss ich tun? Was muss ich anstellen? Was könnten meine konkreten nächsten Schritte sein, um eine Vision für mein Leben zu bekommen? Ein Bild, das in mir drinne ist, wovon ich weiß, Gott will, dass ich das tue in meinem Leben. Dass ich das erreiche und dass er mir helfen wird, dieses Ziel zu erreichen. Ich möchte uns heute 3 Beispiele vorstellen, in denen Menschen eine Vision bekommen haben. Auf ihre Art und Weise, auf eine individuelle Art und Weise. Aber ich denke, wir können viel davon lernen, wie wir selber eine Vision bekommen können. Etwas, was uns antreibt, etwas, was Gott in unser Herz legt, in unser Leben legt und was uns antreibt. Und ich möchte reinspringen in die erste Geschichte. In die Geschichte eines jungen Mannes, der heißt Josef. Seine Geschichte in der Bibel, sie beginnt, als er 17 Jahre alt ist. Zu diesem Zeitpunkt ist er der jüngste Sohn von Jakob. Ihr erinnert euch an die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob. Und Josef ist der Sohn von dem Jakob. Und er hat eine große Familie, der Jakob. Josef ist der jüngste von 12 Brüdern. Er hat noch 11 ältere Geschwister. Und was uns die Bibel über Josef sagt, ist, Josef, der jüngste Sohn von Jakob, das war sein Lieblingssohn. Er hat 12 Söhne gehabt, aber er war sein Lieblingssohn. Und wir lesen davon, dass er ihm besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat. Er hat mir ein besonderes Gewand geschenkt. Alle hatten wahrscheinlich so ganz normale, keine Ahnung, Gewänder, wie die halt damals aussahen. Sie waren Hirten von Beruf, aber Josef hat ein buntes Gewand bekommen. Josef, das haben die Leute gesehen, irgendwie, er ist wie was Besonderes. Unser Papa, der hat ihn besonders lieb, der hat ein Gewand bekommen, das sieht richtig toll aus. Und ihr könnt euch vorstellen, was in den Herzen seiner Brüder so vor sich ging, oder? Ah, Papas Liebling, so. Wir sind nur eine Nummer, so von vielen vielleicht, aber der Josef, der Jüngste, der Kleine, das ist so das Nesthäkchen, so Papas Liebling. Dazu kommt noch, dass Josef eine Eigenschaft hatte oder eine Sache getan hat, die auch nicht dazu beigetragen hat, dass seine Brüder ihn noch mehr liebten. Josef war eine kleine Petze. All das, was seine Brüder gesagt haben oder Schlechtes gemacht haben, Josef ist als Papas Liebling gleich zu Papa gegangen und hat ihnen das erzählt. In der Bibelübersetzung heißt es, Josef hinterbrachte alles seinem Vater. Er war eine kleine Petze. All das, was seine Brüder getan haben, er ist gleich zu Papa gerannt und dann haben die Älteren Ärger bekommen. Ja? Und in der Bibel, in der Geschichte von Josef, wird sogar gesagt, seine Brüder, sie mochten ihn nicht nur, sondern er wird ein sehr starker Begriff verwendet. Seine Brüder, sie hassten ihn. Sie hassten Josef. Und das ist wichtig zu wissen, weil dann geschieht etwas, was die Situation, die Beziehung zwischen Josef und seinen Brüdern nicht unbedingt verbessert. Ja? Es geschieht etwas und man fragt sich, hey, Josef, wieso handelst du so? Lass uns gemeinsam mal ein paar Verse lesen aus 1. Mose 37, die Verse 5 bis 10. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Da hassten sie ihn noch mehr. Hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Meine Garbe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Garben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Du willst also König werden und über uns herrschen? Verhöhnten ihn seine Brüder. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er, die Sonne, der Mond und 11 Sterne verneigten sich vor mir. Diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater, und dieser wies ihn deswegen zurecht. Was für einen Traum hast du da gehabt, fragte er. Sollen deine Mutter, deine Brüder und ich uns etwa vor dir verneigen? Soweit die Stelle aus der Bibel. Wenn man das so liest, und den Hintergrund weiß, dass Josef nicht die beste Beziehung hat zu seinen Brüdern. Er ist der Jüngste. Ich meine, wir sind in einer patriarchalischen Gesellschaft. Da war Alter was. Der erstgeborene Sohn, der hatte eigentlich Rechte und Pflichten. Und das war so, der Papa war der Herr des Hauses, der so über alles geherrscht hat. Ja? Und der jüngste Sohn war halt der jüngste Sohn. Und die Beziehung ist nicht gut. Und dann fragt man sich, Josef, du hast diese Träume geträumt. Der erste Traum, deine Gabe richtet sich auf. Und 11 andere Gaben, die verbeugen sich vor der. Und die Brüder haben sofort verstanden, 11, okay, wir sind die 11 anderen Brüder. Wir sollen uns vor dir verneigen? Josef, was ist denn los mit dir? Was hast du für Träume? Was erzählst du uns das auch noch? Und dann heißt es, sie hassten ihn noch mehr. Dafür, dass er irgendwie Anspruch erhebt, ja, ich werde irgendwann über euch herrschen. Ich stehe in der Mitte, ich bin die Gabe, die sich aufrichtet. Und ihr werdet euch vor mir verneigen. Hey, Josef, warum erzählst du das? Oder der zweite Traum. Er sagt, der Mond, die Sonne und die Sterne und 11 Sterne, sie verbeugten sich vor mir. Und es erzählte diesmal nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater. Er sagt, es wird irgendwann die Zeit kommen, da wirst du dich vor mir verbeugen und meine Mama wird sich vor mir verbeugen und meine 11 Brüder. Und der Vater sagt, Josef, was Truppen, sag mal, hast du irgendwie was Falsches gegessen oder was? Ne? Was träumst du denn nachts und erzählst uns das auch noch? Ne? Und ich habe mir die Frage gestellt, Josef, liegt doch auf der Hand, dass es eigentlich sehr, sehr unklug ist, diese Träume zu erzählen, oder? Wenn du wüsstest, dass du deine Brüder dich nicht nur mögen, sondern wirklich hassen, dann gehst du doch nicht dahin und sagst, ich will euch mal einen Traum erzählen, ja, was ich geträumt habe. Ich werde über euch herrschen. Das war doch klar, dass das nicht dazu beiträgt, dass die auf einmal miteinander gut können. Kumbaya singen, ja, und sich wieder verstehen, so, ne? Das, ne? Und man fragt, Josef, warum? Josef, warum? Josef, wolltest du das absichtlich so? Dass die Beziehung noch schlechter wird? Dass deine Brüder dich noch mehr hassen? Das war doch abzusehen. Ich denke nicht, dass das der Grund war. Ich denke nicht, dass es der Grund war, dass Josef sagte, oh, jetzt will ich die mal richtig ärgern, so, ne? Diesmal, keine Ahnung, habe ich was gefunden, was die richtig auf die Palme bringt. Ich will richtig die Beziehung mal noch mehr kaputt machen. Ich glaube nicht, dass es das war. Aber ich frage mich, kann es sein, dass es vielmehr mit dem Traum zusammenhing, den er bekommen hat, dass er nicht darüber schweigen konnte? Kann es sein, dass dieser Traum, den er tatsächlich nachts geträumt hat und bekommen hat, dass er von diesem Traum wusste, das ist etwas, das war nicht normal, das war nicht gewöhnlich, das war außergewöhnlich? Kann es sein, dass er irgendwo gemerkt hat, gespürt hat, dass das eine Sache ist, die von Gott kommt und er kann nicht darüber schweigen, dass er es erzählen muss, dass ihm irgendwie bewusst war, Gott hat hier seine Hand im Spiel. Das ist nicht ein Traum, wie viele andere Träume vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob du träumst. Ich bin so einer, ich träume total selten. Ja? Meine Frau ist da ganz anders. Die träumt viel. Ja? Und manchmal, wenn man was träumt, denkt man sich, Alter, wo kommt denn das her? Also, ne? Manchmal träumt man so ein Zeug. Und keine Ahnung, am nächsten Tag hat man es schon wieder vergessen. Vielleicht. Aber das, was Josef geträumt hat, ich glaube, es lag an dem Traum. Die Art und Weise, wie er das bekommen hat. Er wusste davon, das ist nicht normal. Ich muss das jemandem erzählen. Irgendwie, Gott hat mir das gegeben. Das sind Dinge, wo Gott seine Hand im Spiel hat. Er konnte sie nicht für sich behalten. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass diese Träume, dass das nicht so eine Eintagsfliege war. Dass Josef am nächsten Tag sagt, oh ja, okay, ich habe meine Familie ein bisschen geärgert. War ein netter Traum, okay, weiter geht's. Ja. Sondern ich glaube, es war etwas, was in ihm Platz gefunden hat, was von diesem Zeitpunkt an in seinem Herzen war, worüber er nachgedacht hat, was ihn beschäftigt hat. Was bedeutet das? Und ganz, ganz lange wusste er nicht, was das bedeutet. Und um eine längere Geschichte kurz zu machen, machen wir einen zeitlichen Sprung. Einen zeitlichen Sprung einige Jahre nach vorne, und in der Zeit ist sehr, sehr vieles passiert. Seine Brüder haben den Josef so gehasst, dass sie ihn verkauft haben nach Ägypten. Und dort geschahen viele Dinge, aber schlussendlich, diese Träume, die Josef bekommen hat, sie haben dazu geführt, dass Josef seine Familie und alle, die dazugehörten, retten konnte. In dem Land war eine fürchterliche Hungersnot und über die Landesgrenzen hinaus, Leute hatten nichts zu essen, es war nur in Ägypten Essen. Und zu der Zeit ist Josef in eine sehr, sehr mächtige Position gekommen. Er hat das alles verwaltet. Er konnte sozusagen darüber entscheiden, wer leben wird und wer sterben wird. Und so kamen eines Tages seine Brüder, und was taten sie? Sie haben sich wirklich vor ihm verneigt. Sie wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer Josef ist, dass das ihr Bruder ist. Aber das, was Gott in sein Leben gegeben hat, in Form eines Traums, es ist Realität geworden. Josef hat es in dem Moment nicht verstanden. In dem Moment, als er die Träume ausgesprochen hat, hat das sehr viel Ärger ihm eingebracht wahrscheinlich. Aber er wusste, ich muss es sagen, weil es etwas ist, was Gott in mich hineingelegt hat, was Gott gesprochen hat. Und es führte dazu, dass Gott seine Heilsgeschichte weitergeführt hat. Das Volk Israel, was noch sehr klein war, 70 Leute, glaube ich, waren es damals, das musste nicht sterben an Hunger, sondern sie konnten gerettet werden, weil ein Josef diesen Traum hatte und Gott ihn gebrauchte und ihn nach Ägypten sandte, dass sie gerettet werden können. Und das finde ich so stark zu sehen an dieser Geschichte. Also, wie war es bei Josef? Wenn wir heute Morgen die Frage beantworten wollen, wie bekomme ich eine Vision? Josef hat einen Traum geträumt. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben schon mal erlebt hast, dass Gott durch Träume zu dir gesprochen hat, vielleicht über dein persönliches Leben, vielleicht über das Leben von anderen, aber ich glaube, dass das ein Weg ist, den Gott auch heute noch benutzt. Dass du nachts schläfst und dass du etwas träumst und weißt genau, das kommt von Gott. Das habe ich mir nicht erdacht. Das ist nicht eine Sache von meinem Bewusstsein oder Unterbewusstsein, sondern Gott hat das gesprochen. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Wenn du einen Traum von Gott bekommst, dann weißt du, dass er von Gott kommt. Dann weißt du, dass er von Gott kommt. Das war Josefs Art und Weise, wie er eine Vision bekommen hat für sein Leben. Das war Nummer eins. Eine zweite Geschichte, sie betrifft einen Mann namens Nehemia in der Bibel. Wir finden, in dem Buch Nehemia ist darüber berichtet. Und ich will dir kurz etwas zu der Situation sagen, in der sich Nehemia befindet. Die Babylonier haben Jerusalem und den Tempel zerstört. Ja, das waren die Feinde Israels und sie haben über Israel gesiegt und haben Jerusalem und den Tempel zerstört. Dazu haben sie viele von den Israeliten gefangen genommen. Gefangen genommen und abgeführt nach Babylon. Du musst dir vorstellen, deine Heimatstadt, da wo der Tempel steht, da wo die Stätte ist, an der Gott wohnt. Ja? Was ein kräftiges Zeichen war für alle Israeliten. Das ist kaputt gemacht worden, platt gemacht worden. Das Land ist besiegt und ganz, ganz viele sind weggeführt in ein fernes Land nach Babylon. Alles liegt da brach. Und nach einigen Jahrzehnten im Exil, so nennt man das, wenn man außerhalb von seiner Heimat ist, weggeführt wurde in Gefangenschaft, gibt es dort oder lebte dort dieser Mann Nehemia. Nehemia war von Beruf, kann man Saftschubse sagen? Nee, auch nicht so richtig. Er war Mundschenk, sagt die Bibel. Er war persönlicher Bediensteter bei dem König. Wenn der König was zu trinken haben wollte, dann kam Nehemia, hier mein König, Wein, was auch immer, Wasser, Bier, was auch immer der König haben wollte. Nehemias Job war es, den König zu bedienen. Er war Mundschenk. Wahrscheinlich musste er das auch vorkosten. Ist es vergiftet oder nicht? Ja? Also da hing sein Leben auch wahrscheinlich dran. Kein ungefährlicher Job, wenn man dem König gedient hat damals. Und ich möchte mit euch folgende Verse lesen. Nehemia 1, die Verse 2 bis 4 zunächst. Nehemia bekommt Besuch. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder, und einige Männer aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Einige Jahre zuvor konnten einige der Israeliten aus dem Exil von Babylon wieder zurückkehren, um schon mal anzufangen, da etwas wieder aufzubauen. In Jerusalem wieder eine Gemeinschaft zu gründen. Alles, was kaputt war und brach war, es wurde eine erste Welle an Menschen zurückgeschickt dorthin. Und jetzt kommt jemand zu Nehemia und Nehemia fragt, ey, wie geht's meinem Volk? Wie geht's unseren Leuten? Wie geht's unseren Brüdern und Schwestern in Jerusalem? Er sagt, die das überlebt haben, da hinzukommen, sie leben in Gefangenschaft und Bedrängnis. Und weißt du was? Die Stadtmauer ist auch immer noch kaputt. Die Stadt wurde noch nicht aufgebaut. Und diese Information darüber, dass die Stadt, die zu seiner Heimat gehört, wahrscheinlich war er da noch nie gewesen. Aber sein Herz hing daran. Sie lässt ihn nicht kalt. Er ist voller Trauer. Er sagt, wie kann das sein, dass der Tempel unseres Gottes, an den wir glauben, alles, was kaputt gemacht wurde, es sind schon einige hingeschickt worden und noch immer tut sich da nichts. Wie kann das sein? Das erfüllt sein Herz mit Trauer. Er fängt an zu fasten, zu beten, zu trauern, zu weinen. Irgendwas tut es in ihm. Er sieht die Not und diese Not, sie lässt ihn nicht kalt. Und seine erste Reaktion, um dieser Not zu begegnen, ist, er fastete und er betete. Das war das Erste, was er getan hat. Und an genau dieser Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs mit euch machen. Wir werden gleich zu der Geschichte von Nehemia zurückkommen. Aber ich möchte einen kleinen Exkurs machen und über einen Pastor sprechen, der in Amerika eine Gemeinde übernommen hat. Pastor Luke Barnett hat im Jahr 2011 eine ziemlich große Gemeinde von seinem Vater übernommen. Sein Vater hat die Gemeinde übernommen und über Jahrzehnte geführt und sie ist, glaube ich, angewachsen auf 10.000 Menschen oder so. Und dann ging es darum, einen Nachfolger zu finden. Und ich meine, wer fühlt sich dazu schon bereit, in die Fußstapfen eines solchen Dienstes einzutreten? Dass du eine Gemeinde leitest von 10.000 Menschen. Darüber hinaus hatten die Sozialwerke über das ganze Land verteilt ein riesiges Unternehmen fast, ja? Und du sollst das leiten. Und dann ist da sein Sohn, Luke Barnett. Er übernimmt das und für ihn war das eine riesengroße Überforderung zu Anfang. Er sagte, er hat am Anfang mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Weil er sagte, ich übernehme das jetzt. Was ist, wenn ich das ganze Ding, die Gemeinde, all die Leute, die Dienste, die wir haben, unter meiner Leiterschaft vollkommen vor die Wand fahre? Was ist, wenn das alles zerbricht und nicht wächst? Und er hat Depressionen bekommen, hat angefangen zu zweifeln. Ich habe das übernommen, ich habe jetzt den Staffelstab in der Hand, aber ich weiß noch überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Auf einen Impuls Gottes hin hat er gesagt, okay, ich mache das. Aber dann kam die Furcht und die Angst. Und er war am Verzweifeln, wie soll ich das tun? Und dieser Pastor Luke Barnett, er entschied sich, etwas zu tun. Er hat sich selber gesagt, um etwas Radikales tun zu können, um etwas bewegen zu können, um etwas Außergewöhnliches zu tun, was über meine Fähigkeiten geht, über meine Möglichkeiten, möchte ich etwas Außergewöhnliches tun. Und er hat sich entschieden, eine Sache zu tun, von der wir gerade gelesen haben bei Nehemia. Er hat sich gesagt, ich werde 40 Tage lang Danielfasten machen. Ich werde nichts anderes essen als das, was vom Boden hochwächst. Gemüse, Obst, Radieschen, alles mögliche, Tomaten, Gurken. Ich werde mich nur von Gemüse ernähren, so wie das Daniel getan hat, als er sich geweigert hat, vom Tisch des Königs zu essen, weil es Götzenopferfleisch war und er wollte das nicht essen. Und er hat gesagt, das werde ich tun. 40 Tage lang werde ich mich nur so ernähren und dazu werde ich jeden Morgen auf einen Berg gehen, um zu beten. Er sagt, jeden Morgen, egal was komme, egal ob ich gut drauf bin oder schlecht drauf bin, ich werde mir da keine Termine reinlegen, ich werde Gott suchen. Ich werde genau das tun, was wir eigentlich bei Nehemia gesehen haben, was seine erste Reaktion auf eine Not war. Und er hat es durchgezogen. Und er hat gesagt, es fiel ihm unglaublich schwer. Du siehst deine Familie, wie die so ein richtig gutes Essen haben und du hast dich entschieden halt, Radieschen zu essen, ja, oder Gürkchen oder so. Und er sagte auch körperlich, es hat ihm einfach gefehlt. Es hat ihn was gekostet. Er hat gebetet und gefastet. Und in dieser Zeit, in den 40 Tagen, hat Gott zu ihm gesprochen. Gott hat ihm eine Vision gegeben. Eine Vision, die aus 5 Punkten bestand. Und er hat das für sich so angenommen. Er sagt, und er hat auch mit der Frage gekämpft, Gott, Mensch, ist das jetzt von mir, ist das von dir, ich weiß es nicht so genau. Und er hat sich am Anfang nicht getraut, das öffentlich zu machen. Das ist ja eine große Sache, du stellst dich vor die Gemeinde und sagst, so hat der Herr zu mir gesprochen, das ist jetzt der Kurs für unsere Gemeinde. Was ist, wenn das vollkommen in die Hose geht? Dann werden die Leute sagen, oh, hat der Herr da gesprochen oder woher kommt das, ja? Aber jetzt in dieser Zeit, das, was Gott mir gesagt hat, was ich von Gott empfangen habe, ich werde das laut sagen, die Gemeinde soll es wissen und das ist der Kurs, den wir einschlagen. Weil er der Überzeugung war, Gott hat ihm diese Vision gegeben. Und er hat angefangen, die Schritte zu gehen. Und die Gemeinde ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und die haben richtig Einfluss in ihrer Stadt bekommen. Gott hat das so sehr bestätigt. Ein Mann, der eigentlich kurz vor dem Aus war, der depressiv wurde und alles niederschmeißen wollte und gesagt hat, nee, wir müssen jemand anderes finden. Er hat sich Zeit genommen, um zu fasten und zu beten, sich neu auszurichten auf Gott. Gott gab ihm eine Vision und er durfte erleben, bis heute noch, wie Gott diese Vision ausweitet und ausweitet und sie immer mehr in Realität kommt. Das war sein Weg. Der Weg von Pastor Luke Barnett, eine Vision für sein Leben zu bekommen, eine Vision für die Gemeinde zu bekommen. Er hat das getan, was Nehemia tat. Gott, ich suche dich und ich will eine besondere Zeit nehmen, in der ich dich suche, in der ich auf Dinge verzichte, die mir sehr lieb wären. Aber ich will meinen Geist, mein Denken, mein Sein auf dich ausrichten. Und er bekam eine Vision und Gott bestätigt sie bis heute, dass die Gemeinde wächst und wirklich gedeiht. Also das Erste war bei Josef. Josef hat geträumt. Er hat einen Traum bekommen und das war die Vision für sein Leben. Der Zweite ist Pastor Luke Barnett, der gebetet hat und gefastet hat und gesagt hat, Gott, ich richte mich auf dich aus. Ich will dich fragen und ich werde so lange flehen, bis ich eine Antwort bekomme. Und er bekam eine Vision für die Gemeinde und auch für sein Leben. Kommen wir zurück zu der Geschichte von Nehemia. Wir erinnern uns, es kamen Leute zu ihm, haben ihm berichtet von Jerusalem und wie die Zustände dort sind. Und es lässt sein Herz nicht kalt. Es ist eine Not, die er sieht. Und seine erste Reaktion war, voller Trauer fängt er an zu beten und zu fasten. Und sagen, Gott, das kann so nicht bleiben. Das kann so nicht bleiben. Lass uns in der Geschichte einen weiteren Abschnitt lesen. Nehemia 2, die Verse 1 bis 8 und 11 bis 12. Im Monat Nisan, im 20. Jahr der Regierung von König Artasasta, feierte der König ein Fest und ich servierte ihm Wein. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank? Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst und erwiderte dem König, lang lebe der König, aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Ich flehte zu dem Gott des Himmels und antwortete, wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir und ihrem Diener Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Der König, die Königin saß neben ihm, fragte, wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du zurückkommen? Der Gedanke, mich zu senden, gefiel dem König. Ich nannte ihm also eine bestimmte Zeit und sagte zu ihm, wenn es Ihrer Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Außerdem einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Holz für die Balken an den Toren der Burg, die zum Tempel gehören, für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehe. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage dort gewesen war, machte ich mich nachts auf mit ein paar Männern. Ich hatte noch niemandem davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Nehemia macht seinen Job. Nehemia ist Mundschenk des Königs. Der König feiert. Und der König will eine gute Laune haben, wenn er feiert. Der König möchte Wein trinken und seine Leute einladen. Und er möchte sich freuen und eine gute Zeit haben. Und dann kommt Nehemia zu ihm, bringt ihm den Kelch. Und offensichtlich kennt der König Nehemia schon etwas länger. Er sieht ihm ins Gesicht und sieht, Nehemia, irgendwas stimmt mit dir nicht. Bist du krank? Nee, du bist nicht krank. Irgendwas bekümmert dich. Nehemia, was ist los bei dir? Das, was er gehört hat über seine Stadt, über sein Land, über, was er sagte, die Stadt, wo meine Vorfahren begraben sind, wo er selber noch nie gewesen ist, wo der Tempel stand, der für seinen Gott da war und das alles zerstört wurde, das hat in ihm etwas ausgelöst. Er konnte es nicht verbergen und der König hat das gesehen. Und du musst dazu wissen, vor einem König ist das eine gefährliche Sache. Wenn der König sieht, mein Personal, die bei mir hier angestellt sind, guck mal, was die für einen Blick drauf haben, weg, der Nächste kann kommen, zack. So schnell könnte das gehen. Aber Nehemia hat Gnade gefunden vor diesem König. Gottes Hand war im Spiel. Gott hat Gunst geschenkt, dass der König gefragt hat, was kann ich dir Gutes tun? Was kann ich tun, dass diese Kummer dich verlässt? Und er sagt ihm, König, schick mich nach Juda. Schick mich dahin. Ich bin Mundschenk, ich bin nicht Handwerker, aber schick mich dahin. Ich will irgendetwas tun, um in Jerusalem die Mauern wieder aufzubauen. Und der König sagt, mach ich. Und Nehemia sagt, gib mir Briefe mit, dass man mich überall durchlässt, dass ich da gut hinkomme. Und gib mir Briefe, dass die Leute mir das Material liefern. Und der König sagt, gut, mache ich. Und Nehemia sagt, Wahnsinn, Gott ist mit mir. Gott hat mir Gunst geschenkt von meinem König. Ich meine, besser kann das doch nicht sein. Ein Mundschenk des Königs, der da bedienstet ist, wird auf einmal losgeschickt mit Vollmacht und mit Briefen. Die müssen ihn überall durchlassen. Er hatte Leute, die er mitgenommen hat. Und das Material sollte ihm geliefert werden. Ich meine, so würde ich auch ein Haus bauen. Wenn alles schon läuft und man selber nichts machen muss, ja, das Material wird geliefert, gestellt, das ist eine tolle Sache, ja. Gottes Hand war auf seinem Leben. Gott hat ihm Gunst geschenkt. Und dann in Vers 11 und 12 haben wir das gelesen. Er kommt in Jerusalem an. Und nach 3 Tagen, die er dort gewesen war, macht er sich nachts auf mit ein paar Männern. Und die wollen sich einfach einen Überblick verschaffen. Wie sieht das hier aus? Und dann sagt er, ich hatte noch niemanden davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hat. Wie war es bei Nehemia? Nehemia wird konfrontiert mit einer Not. Eine Not, die er sieht. Eine Not, die sein Herz nicht kalt lassen kann. Eine Not, die ihn so sehr beschäftigt, dass er anfängt zu beten und zu fasten zunächst. Und dass Gott ihm Gunst schenkt und dass er geschickt wird nach Jerusalem, um es wieder aufzubauen. Und er sagt selber, das, womit ich da bin, das Vorhaben, das, was gerade geschieht, die Privilegien, die ich habe, es ist alles etwas, was Gott mir als Plan ins Herz gegeben hat. Die Not wurde zur Vision von Nehemia. Und so haben wir diese drei Wege gesehen, wie Leute eine Vision bekommen haben. Josef durch einen Traum, Pastor Luke Barnett durch Fasten und Gebet. Und bei Nehemia war es die Not, die er gesehen hat und der Plan, den Gott ihm ins Herz gelegt hat, um dieser Not zu begegnen. 3 unterschiedliche Männer, die zu 3 vollkommen anderen Zeiten leben und noch heute lebten. Und sie alle haben auf vollkommen unterschiedliche Art und Weise eine Vision bekommen. Und dann ist doch die Frage sehr berechtigt, ja, was lernen wir denn daraus? Ja, wie kann ich denn jetzt eine Vision bekommen? Muss ich einfach anfangen, ganz viel zu schlafen, um möglichst die Chancen zu erhöhen, zu träumen, so wie Josef? Muss ich vielleicht auch nach einer Not suchen, wie Nehemia? Sollte ich vielleicht auch mir 40 Tage des Fastens und Betens Zeit nehmen, wie der Pastor Luke Barnett es tat? Mir ist eine Sache aufgefallen. Wenn du in die Bibel schaust und ein bisschen guckst, wie Leute Visionen bekommen haben, dann endet das nicht bei diesen Zweien, die wir aus der Bibel haben, sondern das ist ganz unterschiedlich. Die meisten haben auf eine komplett unterschiedliche Art und Weise ihre Vision, Gottes Plan, Gottes Idee für ihr Leben gesagt, gezeigt bekommen. Letztes oder in dem ersten Teil haben wir uns über Saulus unterhalten. Und das zeigt mir eigentlich eins: Gott macht es nie auf eine zweite Art und Weise. Gott macht es immer anders. Und ich dachte mir, es wäre doch eigentlich klasse, wenn Gott einfach so die eine Art und Weise hätte, oder? Angenommen, es wären nur Träume. Dann wäre das doch für uns alle super einfach. Wenn wir das mal geträumt haben, dann wissen wir, es ist von Gott, Punkt aus, fertig. Ja? Aber nein, Gott tut es bei jedem anders. Warum? Weil du bist anders als ich. Und dein Nachbar rechts und links ist anders als du. Und vielleicht würdest du es auf die eine oder andere Art und Weise gar nicht so wahrnehmen oder verstehen können oder was auch immer. Und deswegen ist die Frage eigentlich immer noch nicht beantwortet. Oder wie bekomme ich eine Vision? Und die ganze Predigt, sie zielt eigentlich auf eine Sache hin. Ich will dir einen Schlüssel mitgeben heute. Einen Schlüssel, der dir die Tür aufschließen kann zu einer Vision. Es ist nicht eine Art und Weise. Es ist nicht etwas, wo wir sagen, okay, bei Josef lief das so, so muss das bei mir auch laufen. Ich muss das jetzt im Traum empfangen, sonst gilt das nicht. Oder irgendwie. Sondern es hat mit einer Sache zu tun und diese Sache, sie heißt Haltung. Der Schlüssel, der in die Tür, in das Türschloss von Vision reinkommt, er heißt Haltung. Deine Haltung, sie macht den Unterschied. Hast du eine Haltung, die die Vision erwartet? Hast du eine Haltung, wo eine Erwartungshaltung da ist, dass du weißt, Gott will etwas tun mit meinem Leben? Weißt du, Gott hat dich nicht erlöst, dass wir, weiß ich nicht, anderthalb Stunden sonntags in der Gemeinde absitzen. Das ist richtig gut und richtig wichtig. Aber ich will dir noch was sagen. Er hat in dich so viel Potenzial reingelegt. In dir ist Begabung, in dir sind Talente. Gott hat dich gesegnet mit Zeit. Da sind wir alle gleich gesegnet, was die Zeit angeht. Aber Gott hat dich auch gesegnet mit Finanzen, mit einem Kopf, der funktioniert. Du kannst Dinge tun, du hast Hände, die anpacken können. Gott hat richtig viel in dich reingelegt. Und es wäre eine große Verschwendung, wenn du nicht für dein Leben rausfindest, was ist meine Vision, was soll ich tun für Gott? Wo will Gott mich gebrauchen? So wie ich bin, so wie mein Design ist, wie Gott mich geschaffen hat. Du bist ganz einzigartig. Und so einzigartig ist auch das, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und die Frage ist, weißt du es? Weißt du, was Gott tun will mit dir? Du kannst es rausfinden, indem du die richtige Haltung hast. Die richtige Haltung. Ein Herz, das hungrig ist. Ein Herz, das sagt, Gott, ich will mehr von dir. Ich will mich gebrauchen lassen von dir. Gott, ich will ein Werkzeug sein in deiner Hand. Gebrauche du mich. So wie ich bin, will ich dir dienen. Und wenn du ein Herz hast, das hungrig ist, eine Haltung, die sagt, Gott, ich erwarte, dass du es mir zeigst. Ich erwarte, dass du in mein Leben reinsprichst und dass ich einen Unterschied machen kann in dieser Welt. Dann bin ich davon überzeugt, dass Gott dir das geben wird. Er ist der Letzte, der sagen wird, nee, dem gebe ich keine Vision. Dem nicht. Ich sage dem nicht, was ich mit dem vorhabe. Hey, dafür sind wir geschaffen. Wir sind geschaffen dafür, ein Leben zu führen, das Gott ehrt, das Gott groß macht. Gott will zu dir sprechen, davon darfst du überzeugt sein. Habe ein offenes Ohr für Gott. Frage Gott. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, wirklich mal eine Zeit zu nehmen, wo du betest, wo du fastest, wo du für dich entscheidest, eine Woche, Gott, in meinem Kalender, da ist eine Stunde, die gehört nur dir. Und ich werde dich suchen und ich werde dich fragen. Und ich werde vielleicht auf Dinge verzichten, die mir so lieb sind. Aber Gott, ich will mich ausrichten auf dich. Vielleicht ist das für dich dran. Vielleicht sind dir Ideen gekommen, während ich spreche, während wir über diese Männer nachdenken und die Predigt hören. Wie könnte ich mich aufmachen? Wie könnte ich eine Haltung haben, dass ich empfange? Und wie könnte ich nächste Schritte gehen, um eine Vision für mein Leben zu bekommen? Das muss ich dir nicht sagen. Das kannst du für dich rausfinden. Aber die Haltung ist entscheidend. Die Haltung wird ein Schlüssel sein, die diese Tür aufschließt. Und wenn du durch diese Tür gehst, dann wirst du sehen, was Gott mit dir vorhat, was Gott mit dir tun will. Und genau das ist mein Gebet, dass wir mehr und mehr davon sehen, dass wir mehr davon sehen, was Gott mit dir und mir vorhat und auch mit dieser Gemeinde. Denn wir haben einen Gott, der Vision hat für diese Welt, für diese Gemeinde und für dein Leben. Amen. Er will dich gebrauchen. Und das ist doch gut zu wissen, oder? Wir sind keine Nichtsnutze, die einfach so da sind, sondern Gott sagt über deinem Leben, ich will etwas tun mit dir. All die Lügen, die vielleicht in deinem Leben ausgesprochen wurden, du taugst nichts, du bringst es zu nichts, du kannst nichts, glaube dem nicht. sondern finde deine Identität da, was, oder in dem, was Gott über dein Leben aussagt. Weißt du, was Gott über dich sagt? Ich habe dich wundervoll geschaffen. Du gehörst zu mir. Ich habe mein Leben dafür gegeben in Jesus Christus, damit du frei sein kannst. Dass du mit mir in Gemeinschaft leben kannst. Du bist begabt, du bist wundervoll gemacht. Gott hat Talente, Fähigkeiten in dich hineingesteckt, die hat niemand sonst. So wie du bist, ist niemand sonst. Und dann sagt Gott, ich will dich gebrauchen. Du sollst Salz sein, Licht sein auf dieser Erde. Meine Hände, meine Füße. Ihr kennt den Satz, wir sind die einzige Bibel für viele Menschen, die Menschen drumherum jemals lesen werden. Dein Leben zählt. Deine Art und Weise zählt. Du zählst, so wie du bist. Und Gott will dich gebrauchen. Und lass dir niemals etwas anderes sagen. Amen. Ich möchte uns einladen, komm, lass uns doch mal gemeinsam aufstehen. Das Lobpreisteam darf schon nach vorne kommen und ich möchte für uns heute Morgen beten. Gott, du bist so gut. Du bist ein Gott, der Vision hat, der Vision schenkt. Du bist ein Gott, der uns gebrauchen möchte. Und Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Danke dafür, dass wir das wissen dürfen. Und Gott, ich bete so sehr darum, dass das, was wir hören, das, was sich in unserem Kopf befindet und was wir vom Verstand her wissen, dass es einige Zentimeter weiter rutscht in unser Herz und dass wir es verinnerlichen, dass es zur Wahrheit wird in unserem Leben, die uns nichts und niemand rauben kann. Herr, alle Lügen, die wir vielleicht geglaubt haben, die wir zugelassen haben in unserem Leben, die wollen wir rauswerfen. Und wir wollen uns dir hingeben und sagen, Gott, gebrauche du uns. Wir wollen Menschen sein, die angetrieben sind von einer Vision, die du gegeben hast. Wir wollen ein Bild haben der Zukunft, das uns antreibt, wovon wir wissen, Gott, du hast es gegeben. Und diesen Weg wollen wir gehen. Die nächsten Schritte, die wir tun, sind auf die Vision hin, die du gegeben hast. Und Herr, so bete ich um einen Hunger, der kommt, um eine Leidenschaft, dich zu suchen und eine Haltung zu haben, die das begünstigt, die uns hilft, eine Vision zu bekommen. Und Vater, ich bete darum, um Visionen, die du schon gesprochen hast und die vergessen wurden, die in den Hintergrund gerückt sind, warum auch immer, dass du sie neu lebendig machst in den Herzen meiner Geschwister, Herr. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Du bist unser König. Und wir alle sagen, Amen. Amen.